Radio Novabo, der Podcast, in dem der Parteivorsitzende der SPD, Norbert Walter Borjans, auch bekannt als Novabo, mit spannenden Menschen über spannende Themen spricht.
Das mache ich auch als schwäbische Hausfrau oder auch rheinische Hausfrau, dass ich sage, wenn ich ein Haus baue, dann ist ein Darlehen für jeden völlig normal.
Jetzt schlüpfen Sie aber in meine Rolle.
Ich habe immer gesagt, ein Staatshaushalt ist ganz schwer zu vergleichen mit einem Unternehmen oder einem Privathaushalt.
In dem Fall ist es aber ähnlich. Wir könnten diesen Steuerzahlertag auf den 1. Januar legen. Das hätte dann nur den Nachteil, dann muss ich für meine eigene Polizei, meine eigenen Straßen, die eigene Bildung meiner Kinder sorgen, weil dann muss ich alles selber bezahlen.
Natürlich muss es Angst machen, wenn wir über 2 Billionen Euro Schulden haben.
Wenn wir jetzt nicht weiter investieren, dann machen wir aus der Krise von 1 oder 2 Jahren, Corona, eine Krise einer Generation.
Radio Novabo. In der ersten Folge geht es gleich ans Eingemachte. Zu Gast war Rainer Holznagel, Präsident vom allseits bekannten, aber nicht ganz unumstrittenen Bund der Steuerzahler. Mit ihm sprach Norbert darüber, wie man Steuern gerecht machen kann, über Investitionen in die Zukunft und die Schuldenbremse. Und sie sprachen über rheinische Hausfrauen und angemessene Temperaturen von Badewannenwasser. Viel Spaß beim Hören.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer von uns möchte nicht, was er verdient, am liebsten auch brutto für netto behalten? Wer empört sich nicht, wenn mit seinen Steuern etwas bezahlt wird, das er für völlig unsinnig hält? Und wer freut sich nicht, wenn jemand sich anbietet, die Interessen zu vertreten, die Interessen aller Steuerzahler? Ich freue mich heute, dass ich den Anfang eines neuen Formats, das werden wir künftig unter dem Titel Radio Novabo immer wieder der Öffentlichkeit vorstellen, einen ersten Gast habe mit dem Ziel, künftig zu spannenden Themen spannende Menschen dabei zu haben. Und wer kann spannender sein als bei der Frage, wie gehen wir mit unseren Steuern um, als Rainer Holznagel, der Präsident des Bundes der Steuerzahler, der, ich glaube, das können wir sagen, wir haben seit eigentlich schon vielen Jahren immer mal wieder auch richtig streitige Gespräche, aber so, dass man doch sagen kann, das ist immer eine Ebene, bei der es auch ein Stück Spaß macht, mal zusammenzukommen und sich mal die einen oder anderen Argumente des einen und des anderen anzuhören. Ich will vielleicht ein paar Takte zu Rainer Holznagel sagen. Rainer Holznagel ist 1976 in Pasewalk geboren und hat in Kiel studiert. Er hat Politikwissenschaft, öffentliches Recht und Psychologie, man höre und staune, studiert und hat sich in seiner Magisterarbeit auch mit dem Jugendpotenzial rechtsextremer Parteien in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt. Hatte eine Zwischenstation in der Politik und ist dann 2003 zum Bund der Steuerzahler gestoßen. Also erstmal freue ich mich sehr, dass Sie dabei sind heute und dass wir uns über so ein paar Themen, die uns gemeinsam ärgern oder auch gegenseitig mal ärgern, sprechen können. Erstmal herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Es ist durchaus eine besondere Ehre, dass ich hier sein darf, dass wir sozusagen diesen Podcast starten. Und ich wünsche Ihnen dafür sehr viel Erfolg. Ich will für den ersten dazu beitragen.
Ja, vielen Dank. Also die erste Frage, die mich natürlich interessieren würde, ist, wie kommt ein Psychologe zu den Steuern? Ich meine, man hat so seine Fantasien, wie das zustande kommen kann, das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube, es ist sogar auf der Homepage des Bundes der Steuerzahler, da haben Sie gesagt, als Sie damals zum ersten Mal sich beim Bund der Steuerzahler vorgestellt haben, dass Sie den Verband zwar kannten, aber nicht in allem mit ihm übereinstimmten. Da würde mich natürlich jetzt interessieren, was war das eigentlich?
Also ich finde, dass die Steuern in unserem Leben viel zu wenig vorkommen. Und wenn ich jetzt zurückblicke auf mein Studium, dann ist das wirklich ein Punkt, den ich sehr bedauere. Ich habe politische Wissenschaften studiert. Im öffentlichen Recht ist es natürlich auch so ansatzweise durchaus mal mit den Steuern. Aber wirklich substanziell haben wir uns weder im Studium noch in der Schule mit Steuersystemen, mit Wirksamkeit und auch, was Steuern letzten Endes alles für Gutes tun können, beschäftigt. Insofern war ich total blauäugig. Und als ich damals das Angebot vom Bund der Steuerzahler bekommen habe, da war mir der Verband bekannt. Ehrlich gesagt, er war damals ein gewisser Querulant im politischen Geschäft. Sie alle kennen noch den Namen Deke, mein Vorgänger. Der hatte es gut verstanden zu polarisieren. Er hatte es verstanden, die Themen auf den Punkt zu bringen. Aber wenn sie im politischen Geschäft tätig waren, dann war der schon fast unangenehm. Und so war es auch bei mir. Insofern hatte ich eine gewisse Reserviertheit. Aber mit einer längeren Beschäftigungsphase habe ich auch die Chancen des Verbandes gesehen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mit Herrn Deke lange zusammengearbeitet habe und habe auch ein wenig das Polarisieren gelernt. Aber aus meiner politischen Erfahrung weiß ich eben auch, dass es wichtig ist, immer im Gespräch zu bleiben. Und wir beide haben viel und oft kontrovers diskutiert, aber wir trinken auch gerne das sogenannte Bier abends. Insofern ist das ein guter Beitrag, wie man Politik gestalten kann.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Also ich hätte jetzt beinahe ein bisschen ketzerisch gesagt, vom Unangenehmen zum angenehmen Querulanten hat es jetzt die Entwicklung beim Bund der Steuerzahler gegeben. Sie sprechen eigentlich direkt einen Punkt an, der mich persönlich auch immer wieder umtreibt. Dass ich glaube, dass vieles an dieser Steuerdiskussion deswegen so läuft, wie es läuft, weil es eine Grundbildung in Sachen Steuern überhaupt nicht gibt. Und weil man immer den Eindruck hat, jeder weiß, wie wichtig es ist, dass ein Staat am Ende, oder jeder weiß, dass ein Staat Geld kostet. Dass wenn ich einfach mal so als Selbstverständlichkeit nehme, dass wir Polizei, Straßen, Schulen haben, dass das ja wahrscheinlich nicht vom Himmel fällt. Trotzdem ist jeder der Meinung, dass er da eigentlich sonst nichts mit zu tun haben sollte, weder in der Sache noch was das Finanzieren angeht. Aber was auf jeden Fall auffällt, ist, dass diese Zusammenhänge in vielen Diskussionen, also am berühmten Stammtisch, doch eine sehr geringe Rolle spielen und dass dann auch so Zahlenspiele zustande kommen, über die man sich ja manchmal dann auch ein Stück ärgern kann.
Ja, die Diskussion wird oft befreit von Wissen geführt. Beiderseitig. Ich erlebe oft in den steuerberatenden Berufen, dass dort Politik keine Rolle spielt, sondern nur Systematik. Und andersrum in der Politik erlebe ich oft die Diskussion, wo die Systematik gar keine Rolle spielt. Und beide treffen sich relativ selten. Und das macht es eben, dass wir oft über Steuern sprechen und nicht zielführend ein Ergebnis hervorbringen. Wenn Sie mich nach meiner Passion fragen beim Bund der Steuerzahler, dann will ich mich immer dafür einsetzen, dass wir das Steuerzahlen merken. Ich finde, all das, was der Staat macht, um die Belastung auch im positiven Sinne wettzumachen, also Quellenbesteuerung, an der Substanz die Steuern schon wegnehmen, ist für den Staat selbstverständlich einfacher. Die Steuern sind sofort da, wo sie hin müssen. Aber ich glaube, es verändert unser Bewusstsein. Es verändert auch die Einstellung der Menschen zu den Steuern. Und vor dem Hintergrund setze ich mich immer dafür ein, dass wir aktiv die Steuern zahlen. Ich weiß, niemand zahlt gerne Steuern, aber alle sollten dafür eintreten, dass auch Steuern gezahlt werden. Wir sind ja auch der Bund der Steuerzahler. Wir wollen, dass die Menschen Steuern zahlen, damit sie eben diesen Staat finanzieren und damit sie wissen, was sie leisten müssen, um in diesem Staat leben zu können. Und deswegen sehe ich viele politische Ambitionen kritisch, die einfach schlicht und ergreifend darauf abzielen, dass niemand mehr merkt, wie viel Steuern er zahlt.
Ich finde ja ganz interessant in dem Zusammenhang, dass beispielsweise bei den berühmten Volksabstimmungen in der Schweiz, die ja auch hier immer wieder gefordert werden, nicht nur gefragt wird, ob man etwas möchte oder nicht, sondern dass auch immer damit gesagt wird oder jedenfalls überall da, wo das eine greifbare Größe ist, ob man denn dann auch bereit ist, wenn man mit Ja stimmt, die daraus entstehenden Folgen zu tragen. Das heißt eben dann gegebenenfalls auch irgendwo eine erhöhte Steuer zu zahlen bereit ist.
Als Verband engagieren wir uns ja auch in dem Bündnis Mehr Demokratie und ich stehe da völlig dahinter. Ich glaube schon, dass wir mehr Demokratie wagen müssen, um jetzt nicht ein Bildnis eines Bundeskanzlers zu bemühen. Aber es ist halt so, dass wir gerade in der jetzigen Situation, wo wir viele neue Kommunikationstechniken haben, wo wir alle auch die Videokonferenz schon fast als normal empfinden, wir müssen darüber nachdenken, wie wir die Bevölkerung mehr einbinden. Und auch in finanziellen Fragen. Ich glaube, dass die Politik da viel zu viel Angst hat. Die Schweiz macht deutlich, dass eben Umfragen, dass eben Volksentscheide, Bürgerbeteiligung auch in fiskalischen Fragen durchaus seriös und zielführend abgeschlossen werden. Wir haben sehr viele Beispiele auf kommunaler Ebene, wo Investitionen, die auf kommunaler Ebene durchgeführt werden, beispielsweise den Neubau einer neuen Schwimmhalle, damit verbunden werden, dass der Zuschlag auf die Einkommenssteuer erhöht wird. Das heißt, alle, die dort leben, müssen danach auch mehr Steuern zahlen und diese Investition wird letzten Endes getätigt. Ich habe in meiner Karriere mal ein Erlebnis gehabt, das hat mich sehr geprägt.
Ich hatte morgens einen Anruf von der Bild-Zeitung bekommen. Ein großer Steuergeldverschwendungsfall wurde aufgedeckt. Im Heimatort eines sehr bekannten Ministers hat man sozusagen, wir würden sagen, den goldenen Handschlag entdeckt. Da war schlicht und ergreifend ein Sportverein, der hat sich ein Haus gebaut. Und dieses Haus war durchaus gut ausgestückt. Es war sehr teuer gebaut worden. Die Sanitäranlagen waren völlig, na, ich will nicht sagen überdimensioniert, aber es war schon mehr als der Durchschnitt. Und da hatte man mich hingerufen, beziehungsweise da sollte ich dann ein Statement zu abgeben. Ich sage, Moment mal, das will ich mir vor Ort angucken. Hab dann einen Termin gemacht, bin dahin gefahren. Und dann waren alle, die da Verantwortung trugen vor Ort. Der ganze Sportverein war da und die haben mir das mit voller Stolz vorgestellt und haben gesagt, Mensch, hier haben wir ein Vereinsheim, da gehen wir gerne hin, da kommen auch andere Vereine. Ja, und da habe ich mich danach nicht hingestellt und gesagt, das ist Steuergeldverschwendung, weil alle standen dahinter. Und ich finde, es ist auch wichtig, sowas zu machen, weil wir bezahlen es ja auch. Deswegen muss auch was Gutes machen. Also am Ende war es keine Steuergeldverschwendung.
Also das finde ich erstens einen überraschenden Hinweis vom Präsidenten des Steuerzahlerbundes und ich kann es nur unterstreichen, weil was mich manchmal nämlich stört, ist, dass in der öffentlichen Diskussion, jetzt nicht unbedingt mit dem Absender Steuerzahlerbund, aber oft bei mir der Eindruck entsteht, wenn wir etwas sehen, was im Regelfall immer viel Geld gekostet hat, wenn es große Dinge sind, dann entscheiden wir darüber, ob es Verschwendung war oder nicht, nicht danach, ob man es hätte billiger bekommen können, sondern darüber, ob man es selbst für unsinnig hält oder nicht. Und das ist natürlich nicht das Kriterium. Also ich kann nicht sagen, die Straße von A nach B, die ist für mich völlig unsinnig. Deswegen ist die Verschwendung, wenn sie gebaut wird. Das heißt also, in einer Demokratie kommt es ja auch darauf an, ob irgendeine Institution, die dazu legitimiert ist, die Entscheidung getroffen hat. Und ich sag mal, wenn in einem städtischen Rat die Entscheidung getroffen wird, irgendeine Parkanlage anzulegen, dann ist da ja meistens sogar auch oder im Regelfall auch Bürgerbeteiligung dahinter. Dann stellt man fest, es hat sich aber gar keiner beteiligt und am Ende wird sie gebaut und dann heißt es plötzlich, guck mal, was die da hingestellt haben, die totale Steuerverschwendung. Dann muss ich sagen, finde ich eine solche Kritik völlig falsch und das, was Sie gerade berichten, geht ja in so eine Richtung.
Wir geben ja das Schwarzbuch raus, wo wir exemplarisch 100 Fälle von Steuergeldverschwendung aufzeigen und als ich die Präsidentschaft übernommen habe, war es mir sehr wichtig, dass wir ein Kapitel in dieses Schwarzbuch aufnehmen, wo wir erstens Probleme beschreiben, wie systematisch Steuergeldverschwendung stattfindet, beispielsweise durch Mischfinanzierung, weil es zu viele Instanzen gibt, die finanzieren, oder eben aber administrative Schwächen, weil wir wollen einen konstruktiven Beitrag leisten, die Rahmenbedingungen so zu verbessern, dass das Geld effizienter ausgegeben wird. Und jedes Jahr ist es für uns eine neue Herausforderung, dieses Kapitel zu füllen. Es ist uns gelungen und teilweise haben wir auch Erfolge. Wenn ich an Großbauprojekte denke, da haben wir Vorschläge gemacht, wie der Staat, wie die Bundesbehörden und die Landesbehörden es besser im Griff haben. Also da sehe ich auch viel Positives. Und am Ende, es gibt keine reine Definition für Steuergeldverschwendung. Wir als Bund der Steuerzahler wollen aus dem Blickwinkel der Finanziers diese Projekte beurteilen. Und da finde ich, ist es auch legitim, wenn man etwas kontrovers sagt, für uns ist das Steuergeldverschwendung. Aber in diesem Zusammenhang akzeptiere ich natürlich auch, dass es viele andere Betrachtungsweisen gibt. Wenn ich mit dem Kollegen vom BUND spreche, der wird mir eine ganz andere Einschätzung über Wildbrücken geben, als ich sie vielleicht habe. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir viel mehr über diese Projekte sprechen, dass uns klar wird, was das kostet und welchen Aufwand wir betreiben müssen. Milton Friedman hat mal die Formen des Geldausgebens definiert und sagen wir mal, die Form, wo am wenigsten Hemmungen sind, ist, wenn man fremdes Geld für Fremde ausgibt. Und das ist ja der Einsatz von Steuergeld. Deswegen glaube ich, müssen wir da andere Maßstäbe ansetzen.
Hat da, glaube ich, auch ziemlich viel Eindruck auf Maggie Thatcher damals gemacht, die sich in diese Richtung dann auch geäußert hat. Aber kommt eigentlich jetzt nur der Punkt, Sie haben die Wildbrücke angesprochen. Ehrlich gesagt, ich bin kein Biologe, ich kenne mich damit nicht aus. Und wenn ich dann höre, ein Bund der Steuerzahler sagt, ist das jetzt nötig, dann kommt bei mir auch einen Moment lang so die Frage auf, kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Ich habe das beispielsweise in der eigenen heimatlichen Umgebung von Köln, östlich von Köln erlebt und habe dann festgestellt, wie hinterher belegt worden ist, was für eine Wirkung diese Brücke tatsächlich hatte. Und da geht eben so dieser Punkt los. Ich meine, diese Brücke ist natürlich aus einem Etat, ich war nun mal Finanzminister und weiß, wir haben Haushaltsverhandlungen geführt, die Ministerien haben jeweils ihren Etat bekommen und haben aus dem Etat etwas finanziert. Ich kann jetzt nicht sagen, ob jeder Euro, den die ausgegeben haben, aus meiner Sicht sinnvoll ausgegeben worden ist. Aber dafür haben wir nun mal fachverantwortliche Minister. Und es gibt ja dann eben auch einen demokratischen Prozess. Und ich sage jetzt mal, dieser Punkt, dass ich den Eindruck habe, durch einen Teil des Wirkens des Steuerzahlerbundes wird immer wieder der Eindruck entsteht, der Staat nimmt mir was und gibt mir dafür nichts. Das finde ich ehrlich gesagt problematisch. Und deswegen auch als erstes vielleicht nochmal die Frage, wer ist eigentlich dieser Steuerzahlerbund? Ich weiß immer, wenn ich Menschen höre, die sich darauf berufen, die sagen, das hat ja der Steuerzahlerbund, der hat das festgestellt, dann ist dahinter ja so diese Selbstverständlichkeit, das ist eine total neutrale Einheit und wenn die sowas feststellen, dann muss es richtig sein. Sie sind im Prinzip aber doch ein im Bundestagsregister eingetragener Lobbyverein, der eben Mitglieder hat und ich kann der Homepage jetzt nicht entnehmen, was für eine Struktur von Mitgliedern das ist, aber das, was immer wieder bekannt wird, ist, es sind eher, ich sag jetzt mal, ist eher der gewerbliche Mittelstand und es sind am Ende, haben Sie da stehen, 200.000 Mitglieder. Vielleicht dazu mal ein paar Informationen.
Ich muss mit der Wildbrücke anfangen. Ja. Also es stehen ja nicht alle Wildbrücken bei uns im Schwarzbuch. Es sind tatsächlich Ausgewählte und die Ausgewählten haben auch einen Grund. Ich erinnere mich an einen Fall in Niedersachsen, da wurde eine Wildbrücke gebaut, um sogenannte Wildkatzen die Überquerung einer Straße zu ermöglichen. Bei der intensiven Recherche haben wir dann festgestellt, dass es am Ende eigentlich nur eine Ausgleichsmaßnahme war für eine andere Straße, die bezogenen Wildkatzen in diesem Territorium gar nicht gelebt haben und die Konstruktion so war, dass die Wildkatze niemals diese Brücke benutzt hätte. Und da war natürlich unsere Kritik angebracht. Und im Strich war die Kommunikation so, wie sie teilweise darstellen. Es wird verkürzt dargestellt und dann meint man, wir sind gegen solch einen Brückenbau. Das ist einfach nicht wahr. Man muss sich die Projekte angucken und wir sind uns an dieser Stelle unserer Verantwortung auch sehr bewusst, dass wir Projekte an dieser Stelle auch wirklich sehr intensiv uns anschauen müssen und das tun wir. Wir recherchieren und wir stellen es umfänglich dar. Der Bund der Steuerzahler ist vor 71 Jahren gegründet worden mit einer der Hauptintentionen, die heute aktueller sind denn je. Damals sind Frauen und Männer auf die Straße gegangen, weil sie mehr Transparenz bei den öffentlichen Finanzen wollten. Sie wissen es vielleicht noch, in den 60er Jahren waren die kommunalen Haushalte geheime Verschlusssache. Sie wussten nicht, was der Bürgermeister, was die Bürgervertretung mit diesem Geld machen. Und wir haben uns von Anfang an dafür eingesetzt, dass eben mehr Transparenz in die staatlichen Finanzen kommt. Heute, glaube ich, haben wir so viel Transparenz, dass es wiederum zu viel ist. Der Bundeshaushalt hat über 3200 Seiten. Da muss man schon mal lange Zeit aufbringen, um das durchzulesen. Also das ist eine unserer Hauptpassionen, dass wir natürlich neben der steuerlichen Belastung uns um die Staatsfinanzen kümmern wollen. Wir haben ja auch die Schuldenuhr. Und tatsächlich sind wir ein eingetragener Verein. Wir sind 15 Landesverbände, 15 deswegen, weil Niedersachsen und Bremen ein Landesverband ist. Die sind da schon sehr fortschrittlich. Und in diesen Landesverbänden sind mittlerweile 200.000 Mitglieder organisiert. Und die Mitgliederstruktur hat sich in den letzten Jahren, ich will schon fast sagen, stark verändert. Während wir in den 90er Jahren tatsächlich überwiegend kleine mittelständische Unternehmer bei uns ansiedeln konnten, ist es heute so, dass eigentlich die Struktur sehr heterogen ist. Wir haben mittlerweile sehr viele Rentner. Das liegt auch daran, dass wir eine nachgelagerte Besteuerung der Renten haben und die Rentner sich an dieser Stelle auch informieren wollen. Und wir haben aber auch sehr viele einfach Freiberufler, aber auch Angestellte bei uns, die das Thema Steuergeldverschwendung umtreibt. Also wir sind kein Verein, der, glaube ich, jetzt eine gezielte Gruppe vor Augen hat. Was auffällig ist, dass bei uns die Mitglieder, und da bin ich bei meinem Eingangsstatement, etwas mit direkten Steuerzahlungen zu tun haben. Die meisten Mitglieder bei uns müssen irgendwie in Korrespondenz mit dem Finanzamt treten. Ob sie nun Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit haben, die sozusagen nicht schon versteuert werden, oder aus selbstständiger Arbeit oder Erträge. Und das prägt die Menschen, dass sie eben direkt mit dem Finanzamt kommunizieren. Und da haben wir einen besseren Zugang, ich will es mal so sagen. Aber ich kann nicht erkennen, das wird uns ja oft vorgeworfen, dass wir im Sinne einer einzelnen Gruppe Lobbyismus betreiben. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass unsere Hauptklientel in den Servicebereichen und sich gar nicht so wiederfindet. Also wir haben sehr viele Servicebereiche, die sich um die Arbeitnehmerschaft kümmert. Und deswegen sind wir breit aufgestellt und deswegen sind wir natürlich im Lobbyregister und deswegen setzen wir uns im Interesse dafür auch bei der Politik ein.
Sie nennen sich das Finanzgewissen der Bundesrepublik.
Nein, das haben wir adaptiert. Das hat die Frankfurter Allgemeine einmal getan. Und ich finde, die Beschreibung ist charmant und deswegen zitiere ich an dieser Stelle schlicht und ergreifend die Kollegen des Journalisten.
Also was ich sage ganz deutlich, und das sage ich auch oft in der Öffentlichkeit, wenn ich es ein bisschen zuspitze, sage ich, wenn der Bund der Steuerzahler das macht, wie er heißt und wie er sich in vielen Bereichen gibt, nämlich Sachwalter oder Interessenvertreter des Steuerzahlers, ist das alles andere als das, was einen Sozialdemokraten mit finanzpolitischer Neigung umtreibt, dass ihn das stört. Was mich stört ist, und deswegen komme ich auf diese Frage der, wessen Interessen vertreten Sie wirklich, wenn ich dann zum einen sehe, also das berühmte Beispiel, an dem wir uns mal richtig gestritten haben, ist dieser Steuerzahlertag, ne, den ich mal sogar in einem Buch ein asoziales Datum genannt habe, weil ich gesagt habe, da wird ja zweierlei gemacht. Das eine ist, es werden nicht nur die Steuern gezählt, sondern auch die Sozialabgaben. Und in Sozialabgaben sind Dinge, die dem Einzelnen selbst dienen. Also die Rente ist beispielsweise, man zahlt auf seine eigene Rente ein. Und ich glaube nicht, dass man das als einen nur als Dienst an der Allgemeinheit darstellen kann. Und das heißt, das alles treibt natürlich diesen Tag nach hinten im Jahr. Also ich komme dann eben auf diese berühmte Belastung, selbst die Rundfunkgebühr ist mit drin. Also ich komme irgendwann auf diese Belastung, ein halbes Jahr lang arbeite ich, bevor ich für mich selbst arbeiten kann. Und dann entsteht ja der Eindruck, das halbe Jahr davor habe ich eigentlich für die Katz gearbeitet. Und das ist das, was mich stört. Das war das, was ich sozusagen als, ich würde es jetzt mal sagen, unsozial bezeichnen würde, dass man sagen muss, es ist doch eine Gemeinschaftskasse, in die wir einzahlen, weil wir könnten diesen Steuerzahlertag auf den 1. Januar legen. Das hätte dann nur den Nachteil, dann muss ich für meine eigene Polizei, meine eigenen Straßen, die eigene Bildung meiner Kinder sorgen, weil dann muss ich alles selber bezahlen. Die Tatsache, dass mir das und dass es auch sinnvoll ist, dass das ein Gemeinwesen gemeinsam organisiert, führt nun mal dazu, dass es eine Gemeinschaftskasse gibt und nichts anderes ist ja das, wofür wir mit unseren Steuern einzahlen. Und deswegen finde ich, ich fand, dass das lange Zeit auch ganz unkritisch von den Medien aufgenommen worden ist, so nach dem Motto, der Bund der Steuerzahler, also diese ganz neutrale Institution hat uns gesagt, so ist es, jetzt erst fangen wir an zu leben. Das stört mich.
Also Sie haben vorhin Maggie Thatcher bemüht, ich will Winston Churchill bemühen. Wenn zwei einer Meinung sind, ist einer bald zu viel. Insofern ist es richtig, dass wir uns an dieser Stelle auch streiten und dass Sie sich auch an uns und diverse Aussagen stören. Vielleicht helfen Sie uns damit sogar manchmal. Insofern herzlichen Dank dafür. Beim Steuerzahlergedenktag, glaube ich, ist die Grundintention, nochmal deutlich zu machen, wie hoch oder wie niedrig oder whatever die Belastung der Menschen in Deutschland ist. Mit Ausgaben, die sie nicht einfach abwählen können, sondern die zwangsläufig da sind. Und dazu gehört auch der Rundfunkbeitrag, den ich persönlich als durchaus gut empfinde. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist für uns eine sehr wichtige Institution. Ob nun die Höhe in Ordnung ist, ob die Ausgestaltung in Ordnung ist, darüber lässt sich trefflich streiten. Aber es ist ein Beitrag, der aus meiner Sicht wichtig ist. Und für die Menschen ist es unterm Strich manchmal egal, ob wir die Abgabe jetzt Steuern oder Sozialbeiträge bezeichnen, sondern schlicht und ergreifend wird das einfach weggenommen. Und selbstverständlich, und das war nie die Intention und wird sie auch nie sein, soll mit diesem Steuerzahlergedenktag suggeriert werden, dass dieses Geld einfach verschwunden ist oder nichts Sinnvolles gemacht wird. Sondern wir wollen eigentlich mit diesem Datum eher die Diskussion stimulieren, ist der Preis und die Leistung okay? Und ich sehe, dass in vielerlei Hinsicht der Tag immer weiter nach hinten rutscht. Nicht? Im letzten Jahr war am 12. Juli, also mehr als die Hälfte. Und in vielerlei Hinsicht aber die Leistungen immer schwächer werden. Und wir darüber mehr diskutieren müssen, ob die Belastung, die uns der Staat aufbürdet, die notwendig ist, ein gutes Äquivalent zu den Leistungen ist.
Aber hat das nicht auch was damit zu tun, dass ja beispielsweise in einem auch demografischen Wandel bestimmte Leistungen des Staates sozusagen entweder auf mehr Schultern verteilt werden und wie auch immer. Aber Tatsache ist, dass es nicht einfach nur ein ineffizienteres Handeln ist, sondern dass sich auch Strukturen verändern. In dem Zusammenhang habe ich übrigens mal gesagt, beim Steuerzahlergedenktag, da ist es so, dass die erste Hälfte des Jahres auch mir dient, weil ich da mein Geld in eine gemeinsame Kasse zahle, aus der ich natürlich auch profitiere. Und es gibt ja eine ganze Reihe von Menschen, das ist ja auch oft berechnet worden, die aus den Leistungen des Staates am Ende mehr rauskriegen, als sie einbezahlen. Und das ist aber nun mal auch das Gewollte an einer progressiven Steuer, dass es dann in einem hohen Einkommensbereich mehr Menschen gibt, die natürlich ein Stück mehr einzahlen, als sie davon selbst bekommen. Und da kommt dann für mich die Frage, wenn dann der Steuerzahlerbund so ganz hart dafür kämpft, dass die oberen 10% oder die oberen 3,5 sind es ja nur noch, den Soli auch nicht mehr bezahlen sollen, in der Zeit, in der wir wissen, dass diese 10 Milliarden oder 9 Milliarden, die dann wegfallen würden als staatliche Einnahmen, für Dinge jetzt gerade in und nach Corona fehlen würden, dann finde ich, ist das nicht die Vertretung der breiten Mehrheit, sondern dann ist es schon die Vertretung einer bestimmten Klientel.
Also der Steuerzahlergedenktag zeigt wieder mal Wirkung. Wir diskutieren über das Steuersystem, über die Verteilung, über die Ausgaben und die Einnahmen. Und insofern finde ich, ist es ein gutes Medium, um wieder ins Gespräch zu kommen. Beim Solidaritätszuschlag, das sehe ich völlig anders. Zunächst erstmal, der Soli wird ja auch weiterhin bei Kapitalerträgen, also Sparzinsen, fällig. Also viele Rentner, viele ganz normale Menschen zahlen ihn weiter. Nur eine Einkommensbesteuerung ist ja eher bis zu einem Einkommen von 65.000 Euro ausgesetzt. Dann setzt eine gewisse Fließzone ein und all diejenigen, die mehr als 90.000 Euro im Jahr zu versteuern haben, zahlen den Soli voll weiter. Das kann man rechtfertigen. Wir aus unserer Position sagen, das geht so nicht, weil wir verfassungsrechtliche Probleme damit sehen. Der Soli ist an dieser Stelle aus meiner Sicht schlicht und ergreifend eine Mogelpackung. Dann hätte man den Soli abschaffen und integrieren müssen. Das wäre ehrlicher gewesen. Dann hätten wir nämlich einen nachvollziehbaren Steuertarif. Und ich kann mich erinnern, Olaf Scholz war ja auch einer derjenigen damals als Bürgermeister in Hamburg, der das genauso vorgeschlagen hat. Und dafür stehe ich auch ein. Ich hätte es besser gefunden, wenn man diesen Weg politisch geht, weil es dann ein ehrlicher politischer Weg ist und weil dann die Gesamtbelastung auch deutlicher wird. Man hat aus meiner Sicht an dieser Stelle eine Mogelpackung durchgebracht und wir werden vom Bundesverfassungsgericht dagegen klagen. Wir sind jetzt beim Bundesfinanzhof mit einem Musterprozess und dann werden wir sehen, was passiert. Aber ich will nicht ablenken mit diesem Scharmützel. Es geht uns darum, insgesamt das Steuersystem sich nochmal genau anzuschauen. Und Sie haben es schon so ein bisschen in der Struktur angedeutet und das machen wir auch mit dem Steuerzahlergedenktag nochmal klar. Die direkte Besteuerung, das heißt die Einkommensbesteuerung, war in der Vergangenheit eigentlich die Hauptlast oder die Hauptbürde oder das der Hauptbestandteil bei vielen Menschen. Das hat sich völlig gedreht. Wir haben bei der indirekten Steuer, also die Mehrwertsteuer, diverse Verbrauchsteuern, mittlerweile die Energiesteuern, das Steuern auf Wohnen ist extrem hoch. Das hat sich verändert und ich finde, da muss der Staat wesentlich transparenter sein. Wenn wir heute über das Wohnen diskutieren, dann finde ich, blendet der Staat, blendet ein Teil der Politik die Eigenverantwortung völlig aus. Das Wohnen ist teilweise durch politische Maßnahmen extrem teurer geworden. Durch Steuern, durch Abgaben, durch Konzessionen. Und darüber müssen wir reden.
Das ist übrigens ein Punkt, bei dem wir auch Übereinstimmung finden können, weil ich immer gesagt habe, und das hat aber auch was mit Druck von jetzt nicht dem Steuerzahlerbund als Lobbyist, sondern von Lobbyisten zu tun, die immer wieder gerade auch die hohen Einkommen, die Besteuerung auf hohe Einkommen senken wollten und drücken wollten, mit der Folge, wenn dann Steuerausfälle da waren, gab es Ersatz in der indirekten Steuer, beispielsweise in der Zeit, als damals der Spitzensteuersatz auf 42% gesenkt worden ist, wo immer wieder erzählt wird, das trifft schon den mittleren Einkommensbezieher, wo jeder weiß, es trifft ihn nur mit wenigen Euro und nicht für sein gesamtes Einkommen. Und was passiert dann, wenn man merkt, die Kassen sind jetzt leer, dann hält man sich schadlos an der Mehrwertsteuer, die Kleinen viel stärker trifft. Also insofern muss ich sagen, ich habe nichts dagegen zu sagen, wir nehmen Indirekte wieder ein Stück zurück. Aber dann müssen wir wieder über die Progression auch reden für ganz hohe Einkommen und Vermögen.
Aber jetzt enttäuschen Sie mich ein wenig. Natürlich ist der Spitzensteuersatz in den letzten Jahren gesenkt worden. Übrigens auch mit vielerlei Empfehlungen von den Gewerkschaften, die ja auch Lobbyisten sind.
Allerdings ist die Bemessungsgrundlage verbreitert worden. Und ich glaube, das ist oft in der Diskussion, in Talkshows das Problem. Nicht? Frau Wagenknecht setzt sich hin und sagt, unter Kohl hatten wir über 50% und alle denken, oh, da war aber der Sozialstaat Gold ausgebaut. Ja, 50% oder 52% vom was? Insofern muss man nicht nur den Steuersatz sehen, sondern eben auch die Bemessungsgrundlage. Und mein Problem in der derzeitigen Steuerpolitik ist, dass die Progression zu schnell zu hoch ist, dass die Mitte extrem stark abgeschöpft wird und dass wir Phantomdiskussionen führen um eine Vermögensbesteuerung, um eine Abgabe aufgrund der besonderen Lasten. Ich hätte mir gerade in dieser Zeit gewünscht, und da hätte ich mir gerne auch die Gewerkschaften an meiner Seite gewünscht, dass wir uns den Steuertarif nochmal anschauen, den Progressionsverlauf, und dass wir in der Mitte tatsächlich entlasten, um eben an dieser Stelle auch wirklich einen Beitrag zu mehr Wirtschaftswachstum zu leisten. Das ist nicht gelungen, dafür hat man die Mehrwertsteuer gesenkt. Aus meiner Sicht keine gute Idee gewesen. Es gibt andere Instrumente und da hoffe ich, dass die SPD kurz vor dem Wahlkampf nochmal ein Steuerkonzept vorlegt, wo die Mitte wieder mehr Beachtung findet.
Das haben wir im Übrigen 2017 gemacht, wurde dann verkauft als die SPD, das sind die Steuererhöher. Obwohl dieses Konzept, und das ist jetzt eben immer dieses Komplizierte, wenn über Grenzsteuersätze gesprochen wird, mit denen die Menschen eigentlich nichts anfangen können. Die wollen wissen, die Menschen wollen wissen, wie viel muss ich eigentlich von meinem Einkommen abgeben? Und das Konzept der SPD hätte vorgesehen, dass bis zu einem Einkommen, oder hat vorgesehen und sieht vor, bis zu 90.000 Euro 2017 man weniger Steuern gezahlt hätte als bis dahin, weil eben genau das, was Sie mit diesem starken Anstieg in den unteren Einkommen angesprochen haben, abgeflacht worden wäre. Aber das ist nun mal das Verrückte. Wenn ich in den unteren Einkommensbereichen abflache, also Steuer senke, und selbst wenn ich dann nur in dem oberen Bereich die Steuerquote beibehalten will, dann steigt dieser Anstieg eben hinten. Das heißt, es gibt dann einen höheren Grenzsteuersatz. Und das ist das, was die Menschen einfach in die Irre führt. Wir hatten ein Vorhaben, das hätte bei Verheirateten erst über 180.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen einen geringfügigen Mehrbetrag bedeutet. Und das galt als die SPD ist die Steuererhöhung, weil alle davor, die Partei der Steuererhöhung, weil alle davor weniger gezahlt hätten. Und da müsste man dann tatsächlich mit denen, die sich auch gerade für das Thema Steuerzahler oder für die Steuerzahler insgesamt einsetzen, auch mal eine gemeinsame Haltung finden, dass dann nicht der Eindruck erweckt wird, die wollen immer an Omas Häuschen und die wollen immer schon alles für Vermögen erklären, wenn jemand überhaupt noch was übrig hält von seinem Geld, weil das war eine wirkliche Irreführung.
Das sehe ich nicht so. Ich glaube schon, dass die Zuspitzung an dieser Stelle wichtig ist. Wissen Sie, wenn Sie in ein Bad steigen, das 42 Grad heiß ist, dann macht es mich auch nicht befriedigend, dass innerhalb von einer Stunde es auf 22 Durchschnittstemperatur sinkt. Also insofern ist der Grenzsteuersatz aus meiner Sicht schon ein sehr wichtiger Indikator. Und den unterschätzen Sie an vielerlei Hinsicht. Lassen Sie mich mal ein Beispiel sagen.
Da muss ich mal einmal einhaken. Okay. Wenn ich dieses Beispiel nehme, dann ist es nämlich genau das. Sie sitzen in einer Badewanne mit 22 Grad und machen einen Tropfen mit 42 Grad rein. Und sagen, guck mal, jetzt ist es aber ganz heiß geworden. Ja, das ist im Prinzip genau dieses Bild.
Haben Sie gut gemacht. Ja, dann will ich ein anderes, ein praktisches Beispiel geben. Ich glaube, das okay. Ja. Wenn Sie einfach jemanden nehmen, der heute den Mindestlohn bekommt von 9,50 Euro und der ist Single und der arbeitet Vollzeit, dann ist der heute schon steuerpflichtig. Und wenn Sie jetzt den Mindestlohn erhöhen auf 10 Euro, sind 5%, dann steigt seine Grenzbelastung um 21%. Natürlich ist die Durchschnittsbelastung nicht so sehr hoch, aber die Grenzbelastung steigt um 21%.
Und machen wir uns nichts vor, wenn der einen Euro mehr bekommt, muss er von dem Euro 22 Cent abgeben.
Richtig.
Das ist aber auf die Gesamtsumme, weil er vorher 9.000 Euro oder jetzt 9,6 oder 9,7 im Jahr hatte, die gar nicht besteuert werden, natürlich wie diese 22 Grad Badewannentemperatur.
Ja, gut. Aber die Lebensrealität zeigt, dass sich viele Menschen an dieser Stelle schon überlegen, muss ich diesen Mehraufwand, also wenn es auch darum geht, um mehr arbeiten zu wollen, muss ich mir den leisten? Will die Steuer hier wirklich alles wegknapsen? Wissen Sie, wir haben so oft Briefe und Darstellungen, wo die Menschen sagen, es lohnt sich für mich nicht, mehr zu arbeiten, weil die Steuer alles wegholt. Sicherlich ist da auch viel
Meinung dabei und auch Gefühl, aber das liegt eben daran, dass wir die Wirkungen, die emotionalen Wirkungen von Grenzsteuersätzen auch an dieser Stelle unterschätzen. Und ich finde, es gehört eben ein Teil mit zur Wahrheit, dass man sagen muss, dass der Tarif an dieser Stelle auch unfair ausgestaltet ist, weil sich mehr Arbeit, mehr Einkommen in diesen Bereichen einfach nicht lohnt. Und das ist das Thema, wo ich auch mal die SPD nicht verstanden habe. Bei dem Thema Mindestlohn habt ihr mit Werf gekämpft, da kann man zu stehen, wie man will, aber ihr habt an dieser Stelle schlicht und ergreift den Einkommensteuertarif vergessen.
Nee, also doch. Ich jedenfalls nicht, und ich weiß, dass ich da nicht alleine stehe.
Aber Sie waren damals nicht Vorsitzender.
Nein, das ist wahr. Das gibt mir jetzt neue Möglichkeiten, das mit dem neuen Parteiprogramm oder Wahlprogramm auch ein Stück deutlicher zu machen. Nein, genau darum geht's ja. Es geht darum, und wenn wir das gemeinsam machen können, dann ist das wunderbar, die wirkliche Mitte zu entlasten, aber dann auch zu sagen, das wird sich nicht alles von selber finanzieren, weil gerade, das wissen wir eben auch, in diesem Bereich die meisten Steuerzahler sind. Das heißt, eine Entlastung würde auch enorm viel oder enorm mehr Mindereinnahmen bringen und die Einnahmen des Staates senken. Und wenn wir nicht gleichzeitig dann in die andere Tasche genau dieses Kreises greifen wollen, muss man es irgendwie gegenfinanzieren. Das ist meine feste Überzeugung. Da sind wir dann aber, glaube ich, nicht ganz einig. Im Übrigen vielleicht auch zur Erläuterung, auch für die, die uns zuhören, wenn man über das Thema Soli und Soli-Abschaffung redet, es hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Einnahmen aus dem Soli allein in den Bundeshaushalt gehen und die Einnahmen aus der Einkommensteuer, auf die er draufgesetzt wird, werden zerlegt, eben 42,5 Bund, 42,5 Länder und 15% für die Gemeinden.
Das würde ich übrigens ändern. Ich würde den Gemeinden wesentlich mehr Zuschlagsrechte geben, dem Bund wesentlich weniger, und den Ländern muss man mal diskutieren, ob wir diese Einheit in Zukunft noch brauchen.
Wobei, ja, das kann ich jetzt als ehemaliger Landesfinanzminister sagen, die Gemeinden natürlich einen viel größeren Anteil bekommen, weil sie in etwa in Nordrhein-Westfalen beispielsweise, aber es ist in anderen Ländern ähnlich, in Bayern deutlich weniger, einen Teil, nämlich ein Viertel ungefähr, der Landeseinnahmen auch nochmal bekommen. Also am Ende kriegen sie ungefähr 25% der Einnahmen aus der Einkommensteuer. Nein, ich bin absolut dafür zu sagen, wir müssen uns über das Steuersystem insgesamt unterhalten. Ich sage aber genauso klar, der Soli für die hohen Einkommen ist sozusagen der letzte Restant einer Progression, die dem Leitspruch, die starken Schultern müssen mehr tragen als die schwachen, gerecht wird. Und wenn ich den aufgebe, muss das in einem Schritt sein mit einer Steuerreform und nicht nach dem Motto, erstmal geben wir den Soli auf und anschließend gucken wir mal, ob wir was machen können. Und dann ballt sich die große Lobby zusammen und sagt, nee, das schadet am Ende allen und trifft wieder nur den Kleinen und den Mittleren. Nee, das muss man dann gemeinsam machen. Und dann wären wir durchaus auch auf einer Seite.
Ja gut, aber da treten Sie ja politisch in den Wettbewerb. Das ist ja dann nicht mal unsere Aufgabe. Wir kalkulieren, wir rechnen, wir zeigen Folgen auf. Und natürlich haben wir an dieser Stelle auch eine Meinung, die wir vertreten, die übrigens auch zustande kommt durch vielerlei Diskussionen innerhalb des Verbandes, in vielen Gremien, wo auch viel SPD dabei ist. Also insofern ist das auch eine Entscheidungskette, die ähnlich ist in anderen Institutionen, anderen Verbänden, Parteien oder Gewerkschaften. Aber den politischen Wettstreit, den müssen Sie dafür führen. Ich bemängele nur, dass gerade in der Steuerpolitik viele Parteien im Wagen bleiben, nicht sagen genau, was sie wollen, aus Kalkül natürlich. Ich kann mich erinnern an den Bundestagswahlkampf mit Per Steinbrück, der genau vorgerechnet hat, was los war. Bis dann auch die Zeitungsredakteure mal gesehen haben, dass sie mehr bezahlen müssen, ging das ganz gut, aber dann kippte das. Aber damit muss man rechnen, man muss im Feuer stehen. Und ich finde das auch gut so. Wenn ich mir den amerikanischen Wahlkampf genau angeschaut habe, dann war die Steuerpolitik durchaus eine Komponente, die hier überhaupt gar keine Rolle gespielt hat in der Betrachtung, aber in Amerika schon, gerade in der Krisenprävention. Und das, finde ich, ist jetzt auch nochmal eine besondere Kurve in der Betrachtung des Solidaritätszuschlags. Wir haben so viele andere Maßnahmen im Steuerbereich gemacht, ich will es mal salopp sagen, die mindestens verpufft sind. Und da wäre es aus meiner Sicht besser gewesen, den Solidaritätszuschlag für alle komplett und auch rückwirkend abzubauen, weil das auch so ein gewisser Kredit gewesen wäre für viele kleine und mittelständische Unternehmen, die jetzt um Hilfen betteln müssen, die nicht wissen, wie es weitergeht. Und ich glaube, dass man an dieser Stelle ein bisschen mehr hätte machen können. Und allgemein, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was Sie auch teilweise unterschätzen. Wenn es um den Soli geht, geht es bei den Menschen oft nicht um die fiskalischen Hintergründe. Es geht einfach um das politische Versprechen, was mal gegeben worden ist. Wenn die Hilfen im Osten abgeschlossen sind, wird der Soli abgeschafft, was einfach nicht eingelöst wird. Und das, glaube ich, das muss man einfordern.
Aber das ist ein Stück Legende.
Nein.
Und zwar, doch, es wird immer wieder gesagt, der Soli sei eigentlich nur zeitlich befristet eingeführt worden. Das ist der erste Soli, der hat von Mitte 91 bis Mitte 92 gegolten und ist auch abgeschafft worden. Und dann ist, und wir reden immer noch von der Regierung Kohl, 1995 ein Soli wieder eingeführt worden, damals übrigens mit 7,5%. Und der ist nicht zeitlich befristet eingeführt worden. Er hat allerdings durch die Namensgleichheit als Solidaritätszuschlag und dann ist bezahlt worden daraus der Solidarpakt.
Genauso
natürlich ist diese ich sage jetzt mal, Erwartung genährt, obwohl wir alle wissen, dass das, was auch für den Osten der Republik zu leisten ist und aus dem Bundeshaushalt geleistet wird, immer noch ein hoher Betrag ist und nicht so ist, als wenn nur weil der Soli jetzt nicht mehr abgegeben wird an die ostdeutschen Länder, dass das deswegen dem Sinn nicht mehr entsprechen würde. Aber nochmal, ich glaube.
Nein, da lasse ich Sie nicht so schnell raus. Also. Fakt ist, dass über Jahre hinweg, egal welcher Couleur, der Solidaritätszuschlag mit den besonderen Hilfen für den Osten verbunden worden ist. Das haben auch etliche Ministerpräsidenten der SPD beispielsweise immer wieder deutlich gemacht. Ich kann mich erinnern, mit Harald Ringsdorff haben wir mal
die eine Diskussion. Die aber auch mehr in den Bundeshaushalt dann eingebaut
aber trotzdem,
worden sind.
Aber trotzdem, bei jeder Diskussion war immer das Referendum, das die Rechtfertigung, wir brauchen dieses Geld, um den Aufbau Ost zu finanzieren. Und es wurde mit dem Solidarpakt II verquickt. Und der Solidarpakt II ist mit 2019 ausgelaufen. Und da wäre es einfach politisch opportun gewesen, sein Versprechen an dieser Stelle einzuhalten. Ich weiß, und das haben wir waren übrigens die Ersten, die immer deutlich gemacht haben, der Solidaritätszuschlag ist eine schlicht und ergreifende Ergänzungsabgabe, die in den Bundeshaushalt fließt und überhaupt nicht zweckgebunden ist. Das waren wir am Anfang, haben wir das immer wieder deutlich gemacht. Und als wir das damals gemacht haben, kann ich mich an sehr viele Finanzminister erinnern. Eichel war einer davon, danach Per Steinbrück, die gesagt hat, nein, wir brauchen den Soli, um die Aufbau-Ost-Leistung zu finanzieren. Also, und das ist genau das Problem. Wenn man das immer wieder macht und dann nicht sein Versprechen einlöst, dann kann man nicht hinterher kommen und mit technischen Voraussetzungen argumentieren. Das funktioniert
aber
so nicht.
Aber da sage ich eben, Politik nicht dieses, auf. Das Versprechen sei nicht eingelöst worden, ist eben, hält sich fest daran, dass der ein oder andere, das weiß ich, und das hat auch wieder was damit zu tun, dass viele Politiker auch selbst mit dem Thema Steuern fremdeln, sich auch sagen lassen, ihr habt das damals mal gesagt und deswegen wiederholen Sie es auch. Also es war der ist eindeutig anders eingeführt worden. Und im Übrigen, wenn wir jetzt über Solidarität reden, dann ist das für mich jetzt schon eine Situation, in der wir gerade sind, die viel mit der Finanzierung auch zu tun hat, wie wir aus der Krise wieder rauskommen. Also ich finde zum Beispiel, die Ideen, die gerade von der konservativen Seite kommen, dass man jetzt sagt, so jetzt, wenn die Krise rum ist, also in der Krise sind wir uns, glaube ich, alle einig, das habe ich jedenfalls bei Ihnen auch in Interviews gelesen, ist es auch richtig, dass man Kredite aufnimmt, dass man die Wirtschaft stützt, dass man nichts zusammenbrechen lässt. Aber wir würden doch einen Riesenfehler machen, wenn wir anschließend sagen würden, so unmittelbar danach, also nehmen wir mal an, man kann ein Datum beziffern, im Oktober ist sie vorbei, jetzt muss auf die Bremse getreten werden. Und wenn wir dann weiter in diesem Maß Kredite aufnehmen wollten, wo weder Sie für sind noch ich, aber trotzdem dafür sorgen wollen, dass unser Gesundheitswesen besser wird, dass mit bei der Digitalisierung, was Sie auch wollen, Sie verweisen zum Teil auf Estland, die ja auch nicht kostenlos ihre Digitalisierung aufgebaut haben, dass da richtig Geld rein muss, dass wir in die Bildung investieren müssen, dass sowohl die Industrie wie auch die Gewerkschaften gemeinsam ein Gutachten gemacht haben, dass wir eine halbe Billion Euro brauchen für die nächsten 10 Jahre, um dieses Land zukunftsfähig zu halten. Wenn man das dann nicht mit gleichbleibend hoher Kreditaufnahme machen will, dann kann man es schon gar nicht nur mit Steuersenkung machen, sondern man muss dann auch eine Gegenfinanzierung anbieten. Und das bedeutet, wir müssen darüber reden, wie dann die damit verbundenen Kosten auf die Schultern verteilt werden. Und nochmal, wenn wir darüber reden, damals ist der Soli, damals ist gesagt worden, wir können auf 42% runtergehen, weil, oder wir können 53% war es zu Kohls Zeiten. Und solange wir in dieser Höhe sind, brauchen wir zum Beispiel keine Vermögenssteuer. Und dann ist anschließend die Steuer enorm gesenkt worden. Aber kein Mensch hat mehr daran gedacht, dass jetzt die Begründung entfallen ist, die Vermögenssteuer einfach beizubehalten. Es ging ja gar nicht um das Einführen. Sie ist ja bis heute noch existent.
Und wird auch erhoben durch eine andere Form. Die Grunderwerbsteuer war die Kompensation für die Länder. Und die Grunderwerbsteuer ist im Volumina mittlerweile das Dreifache von der alten Vermögensbesteuerung.
Naja, aber das ist aber nur, weil die Einnahmen in etwa dieser Größenordnung sind. Sondern ja,
darauf kommt es doch ein, dass die Einnahmen kommen.
Nein, es ging erstmal darum, aber das ist doch genau der Punkt. Ich hätte ja nichts dagegen, dass den Ländern die Not genommen wird auch über die Grunderwerbsteuer, weil das ist die einzige, die sie im Landesparlament beschließen kann, ihre Einnahmenausfälle damit zu kompensieren. Es wäre doch viel richtiger zu sagen, dann nehmt es nicht von denen, die sich gerade jetzt ein Häuschen bauen oder eine Wohnung kaufen, sondern nehmt es von denen, die wirklich richtig hohe Vermögen haben. Und deswegen finde ich, ja, Steuerreform sind wir uns, glaube ich, einig, aber nicht, indem man immer sagt, wo man die Steuern abschafft und senkt und nicht sagt, wer dafür dann auch die Kompensation mit bereitstellen muss.
Also das sind jetzt ganz viele Themen auf einmal und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, als erstes, weil Sie gesagt haben, Bremsen, ja, wir sind Verfechter der Schuldenbremse. Wir haben sie vorgeschlagen und ich finde es gut, wenn die Politik so schnell wie möglich zurückfindet zur Schuldenbremse. Gleichzeitig sage ich aber auch, die größte Steuergeldverschwendung, die wir derzeit beklagen müssen, das ist der Verfall der Infrastruktur.
Genau.
Das ist mit Steuergeld aufgebaute Versorgungen, die heute nicht mehr so gut funktionieren.
Das sind auch Schulden, die wir in die Zukunft transferieren.
Das sind Schulden, die wir in die Zukunft transferiert haben. Umso wichtiger ist es, dass wir die Schuldenbremse einhalten, um Investitionen so zu gestalten, damit man eben auch sieht, dass nicht nur die Entstehung was kostet, sondern auch der Unterhalt. Und das vermisse ich manchmal auch bei den Grünen, die jetzt auch ein großes Investitionsprogramm fordern, aber damit letzten Endes nur eine Entstehung finanzieren wollen, aber nicht den Unterhalt und vor allen Dingen die Kosten, die jährlich anfangen. Deswegen ist es richtig, sehr sorgsam und sehr langfristig darauf zu pochen, dass diese Einnahmen auch stetig kommen, um letzten Endes die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Ob das mit Steuererhöhungen realisiert werden muss oder durch Wirtschaftswachstum, da werden wir nach der Krise sehr für streiten. Und ich bin auch der Meinung, dass wir beim Steuersystem nochmal ansetzen müssen, weil wir eben auch viele Themen, das schaffen wir heute nicht mal, aber wenn wir mal Digitalisierung nehmen, auch die Veränderung der Arbeitswelt, da ist unser Steuersystem hinkt der Entwicklung hinterher. Aber eins weiß ich ganz genau und das haben sehr viele OECD-Staaten vorgemacht, die Vermögensbesteuerung, die Vermögenssteuer, die findet in einem modernen Steuerrecht keinen Platz, weil sie am Ende nicht dafür sorgt, dass die Steuereinnahmen gut und stetig fließen. Und die Kollegen, Ihre Kollegen in Frankreich wissen, wovon ich spreche. Die haben mit der Vermögensteuer unter Präsident Hollande so schlechte Erfahrungen gemacht, dass sie jetzt quasi schon fast abgeschafft ist. Und viele andere Staaten, auch im skandinavischen Bereich, sehen das genauso. Die Vermögensbesteuerung ist ein Wahlkampfelement. Das will ich Ihnen zubilligen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass Sie das immer wieder reiten. Und da sind Sie für Finanzminister immer noch, aber Sie wissen ganz genau, dass am Ende die Einnahmen bei Weitem nicht ausreichen werden, um diverse Versprechungen damit zu finanzieren.
Nein, natürlich ist die Vermögenssteuer nicht der Ersatz für alles. Aber nehmen wir es nochmal auf. Wir müssen langsam leider zum Ende kommen, jetzt wo es richtig spannend wird. Wir müssen wahrscheinlich mal irgendwann eine Folge 2 machen.
Unbedingt.
Sie haben es richtig angesprochen. Wenn wir jetzt nicht weiter investieren, dann machen wir aus der Krise von 1 oder 2 Jahren, Corona, eine Krise einer Generation, weil wir wirklich marode, verfallende Infrastruktur, mangelnde Bildung in die Zukunft bringen. Und das ist etwas, was wir uns einfach nicht leisten können. Und jedes Unternehmen kalkuliert doch die Frage, ob es einen Kredit aufnimmt oder nicht so, dass sie sagen, Kredit kommt für mich definitiv nicht in Frage, sondern die Frage ist, was ist denn in der Zukunft der Gegenwert? Und wenn ich eine Maschine mit Kredit finanzieren kann, die mir anschließend genug Gewinn bringt, dann kaufe ich die auch mit Kredit. Und das mache ich auch als schwäbische Hausfrau oder auch rheinische Hausfrau, dass ich sage, wenn ich ein Haus baue, dann ist ein Darlehen für jeden völlig normal.
Jetzt schlüpfen Sie aber in meine Rolle.
Ich
habe immer gesagt, ein Staatshaushalt ist ganz schwer zu vergleichen mit einem Unternehmen oder einem Privathaushalt.
In dem Fall ist es aber ähnlich.
Doch. Wir sehen aber, lieber Herr Walter Borjans, wir haben in den letzten 40 Jahren einen Schuldenberg angehäuft, der über 2 Billionen Euro schwer wiegt. Und viele Investitionen, die damals durch Schulden finanziert worden sind, die existieren gar nicht mehr, aber die Schulden sind noch da. Insofern müssen wir uns schon darüber unterhalten, ob das, was immer plastisch dargestellt wird, eine Investition in der Zukunft auch wirklich realisiert wird. Ich sehe auf der anderen Seite, und da brauchen wir wirklich einen zweiten Podcast,
dass aus meiner Sicht die Staatsfinanzen nicht gut aufgestellt sind, weil wir an vielen Ecken und Enden einfach nicht sparen. Wir machen so weiter, als wenn es keine Krise gegeben hätte. Und das, glaube ich, muss in Einklang gebracht werden.
Aber die 2 Billionen, die Sie gerade benennen, die natürlich Menschen Angst machen, weil was ist das für ein Riesenberg an Schulden, der ist eben in einem Land mit einer Wirtschaftsleistung wie der Bundesrepublik von rund 3,5 Billionen eben 60%, während andere Staaten deutlich höhere Anteile ihrer Wirtschaft an Krediten haben, an Kreditbestand. Und deswegen nochmal, ich glaube, dass wir da zu einer Diskussion kommen müssen, die nochmal deutlich macht, wie wichtig Investitionen in die Zukunft sind, dass wir die eben nicht in voller Höhe durch Kredite bezahlen können, aber dass man deswegen auch seinen Beitrag leisten muss und dass vor allen Dingen dann nicht der Eindruck entstehen darf, wenn ich die ganz großen Einkommen und Vermögen, und jetzt rede ich wirklich von den oberen 2% und nicht von der Mitte oder dem Durchschnittsverdiener, wenn ich die stärker einbeziehen will, immer der Eindruck erweckt wird, in Wirklichkeit ist das nur der Anfang, irgendwann trifft es auch euch oder es trifft euch deswegen, weil wir euch dann nicht mehr die Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, die wir euch zur Verfügung stellen würden, wenn wir nicht angefasst würden mit der Steuer. Und das ist wirklich ein zersetzendes Element in der Solidarität eines Gemeinwesens.
Ich will abschließend auf 2 Angstthemen eingehen. Das erste ist, natürlich muss es Angst machen, wenn wir über 2 Billionen Euro Schulden haben. Mir macht die Neuverschuldung in der derzeitigen Situation weniger Sorgen. Auch die Substanzschulden machen mir im Verhältnis des Bruttoinlandsproduktes weniger Sorgen. Da sind wir gut aufgestellt. Da hat die Schuldenbremse ganze Arbeit im positiven Sinne geleistet. Da haben die letzten Finanzminister sehr besonnen, angefangen von Per Steinbrück über Wolfgang Schäuble und auch Olaf Scholz, sehr besonnen agiert. Und das haben wir auch immer honoriert. Was mir mehr Sorgen macht, ist, dass jetzt massiv Schulden aufgenommen werden und nur ein geringer Teil für Investitionen genutzt wird. Wir werden an anderen Stellen Ausgabenwüchse haben, die wir entweder nur weiterhin mit vielen neuen Schulden finanzieren können oder massiv die Einnahmen erhöhen. Und dann werden wir aber auch sehen, ob wir gut aufgestellt sind. Und die zweite Sorge, die ich formulieren will, ist, ich glaube, wir müssen insgesamt schauen, dass wir ein Steuersystem entwickeln, dass Gerechtigkeitsfragen wieder zurechtgerüttelt werden. Und mich treibt es um, wenn Parteien sagen, wenn wir die Vermögenssteuer einführen, dann werden wir viele finanzielle Probleme lösen. Mit ihrem Vorschlag, glaube ich, sind Maximum 20 Milliarden eingeplant worden. Das ist der Soli in Völle. Ob sie kommen, ich bezweifle es. Da können wir uns mit Frankreich nochmal unterhalten. Die haben die prognostizierten Zahlen nie erreicht. Im Gegenteil, die Franzosen haben 35 Milliarden Steuersubstrat verloren durch diese Vermögensbesteuerung, die sie damals eingeführt haben, weil die Leute einfach abgewandert sind. Aber worauf ich hinaus will, und das ist mir, und da glaube ich, arbeiten wir auch beide zusammen. Ich glaube, wir müssen immer dafür eintreten, dass die Menschen das Gefühl haben, es geht weitgehend gerecht zu. Und das haben sie zurzeit nicht. Ob das die Vermögensbesteuerung ist oder ob das die Wirtschaftsbesteuerung sind, wenn die großen Unternehmen wie Google, Amazon und Co. Angeblich so wenig Steuern zahlen und der Handwerksmeister jetzt quasi vor die Hunde geht, dann macht das was mit den Menschen. Und da müssen wir, glaube ich, gemeinsam arbeiten, dass die das Gefühl haben, dass die Entscheidungen, die wir treffen, auch gut sind.
Das nehme ich gerne an, aber ich sage eben auch, ich glaube, dass in diesem Punkt die Rezepte, wie wir das Gefühl der Ungerechtigkeit verändern wollen, andere sind. Ich bleibe dabei, dass
die Dosis macht das Gift.
Ja, aber der erste große Punkt ist natürlich der, ich glaube, da müssten wir uns eigentlich einig sein, dass diejenigen Steuern zahlen, die sich ganz aus dem Staub machen, entweder weil sie Steuern hinterziehen oder aber weil sie trickreich auch gerade was die globalen Konzerne angeht, Steuern dahin schieben, wo sie eben nicht mehr zu finden sind und sich dann entziehen bei dem, was sie selbst nutzen, nämlich wenn sie hier ihr Geld verdienen, die Infrastruktur nutzen und die ausgebildeten Arbeitskräfte und so weiter. Also das ist ein Punkt. Ich glaube nur, dass wir tatsächlich diesen Streit führen müssen.
Also ich will noch mal was dazu sagen, um das mal deutlich zu machen, weil der eine oder andere das ja auch uns als bunter Nichtsteuerzahler bezeichnet. Das finde ich infam. Wir sind der Bund der Steuerzahler. Und ich habe immer gesagt, Steuergeldverschwendung und Steuerhinterziehung, das sind 2 Themen, die auf einer Medaille stehen. Das Geld ist für die Allgemeinheit verloren. Und das ist höchst kriminell und das ist überhaupt nicht zu akzeptieren. Wir treten für beides ein, nämlich dass Steuern gezahlt werden und dass die Steuern vernünftig verwendet werden.
Darauf können wir uns einigen. Ich will noch einmal nur auf Wolfgang Schäuble ansprechen, weil Sie den erwähnt haben. Den habe ich ja nun in der gesamten Zeit, als ich Landesfinanzminister war, als Bundesfinanzminister erlebt. Der gehörte im Übrigen zu denen, die jeden Versuch, gerade aus Kreisen der Wirtschaft auf Steuersenkung zu drängen, wegen der Schuldenbremse auch abgelehnt hat. Und ich weiß, dass auch einige aus Wirtschaftskreisen die Schuldenbremse deswegen ein Stückchen aufweichen wollen, weil sie glauben, damit eben auch selbst bei sich eine Steuersenkung durchsetzen zu können. So, das sind alles Punkte, über die man immer noch mal weiterreden kann, über die es sich zu streiten lohnt. Wir sind jetzt schon fast eine Stunde dran und ich würde jetzt einfach sagen, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, die uns jetzt gefolgt sind und bis hierhin durchgehalten haben, werden sehen, dass man über so trockene Materie wie Steuern doch ganz lebhaft streiten kann und dass das auch ein ganzes Stück noch weitergehen kann. Vielen Dank.
Sehr gut. Ich bedanke mich bei Ihnen. Es hat Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, wir hätten erst eine Viertelstunde gesprochen. Insofern nehme ich den Ball gern auf. Ich freue mich auf eine Wiederholung.
Alles klar. Danke. Dankeschön.